So, das Thema ist ja an die Wand gebeamt, dein persönlicher Einsatz. Und ihr habt ja den Plan ja schon von Beginn an bei sich. Und ich weiß nicht, ob ihr durchgeschaut habt, die einzelnen Themen sich auch angeschaut, was euch bei diesem Thema eingefallen ist, was so drankommen könnte. Ich möchte nur eins vorwegschicken, mir liegt eine Sache auf dem Herzen und das ist so einer grundsätzlichen Natur. Wir brauchen Theorie, wir brauchen Kenntnis der Schrift, wir müssen uns auskennen, aber was wir ganz wichtig auch brauchen, das ist die Theorie in die Praxis auch umsetzen. Und ich möchte euch mal diesen Satz mitgeben, das hat einmal ein Bruder zitiert, den habe ich mir dann aufgeschrieben. Ihr könnt den gerne abschreiben oder sich merken, aber so ein Satz ist, finde ich, von allergrößter Wichtigkeit für unser Leben. Unser Thema ist ja der Lauf des Lebens. Und die Frage ist ja, ich habe mich aufgemacht mit Gottes Hilfe. Er hat mich in die Nachfolge gerufen. Ich bin unterwegs. Aber was jetzt nun? Was muss man alles unterwegs auch beachten, dass man eben auch an das Ziel kommt? Und wir haben ja schon in den vergangenen Stunden von verschiedenen Seiten so manche Hinweise durch das Wort auch geben können. Und das ist so ein Gedanke, der mich irgendwie damals so gepackt hat. Die Qualität und die Festigkeit des christlichen Lebens. Das ist, glaube ich, das, was ein jeder Einzelne von uns haben möchte. Aber diese Wahrheit, sie ist gebunden neben an die praktische Anwendung. Und zwar, das ist direkt verbunden mit der Anwendung der biblischen Wahrheiten im praktischen Leben. Und das ist so das Motto, wie wir jetzt in dieser Stunde auch starten. Und ich möchte zuerst eine Folie einblenden, wo ich, sag mal, zu meinem Thema der persönliche Einsatz wirklich von ferne anfangen möchte. Und ich möchte zuerst eine gewisse Ausgangssituation schaffen, dass wir, glaube ich, die allermeisten uns auch wiederfinden. Und das ist die folgende Folie. Das ist eine Übersicht der verschiedenen Generationen. Und ihr könnt mal reinschauen, von welchen Jahrgängen ihr seid, damit ihr euch in der richtigen Gruppe auch findet. Und ich glaube, dass die meisten von euch die Generation Z ist, oder? Gehe ich mal ganz stark auch davon aus. Und da möchte ich jetzt ganz kurz auch auf diese Generation Z auch eingehen. Das sind ja die Jahrgänge 97 bis 2009 und allgemein wird diese Generation so beschrieben. Die Generation Z ist mit dem Internet und den mobilen Geräten, Tablets, Smartphones groß geworden. Die Generation Z konzentriert sich nur auf ihre eigenen persönlichen Ziele. Dadurch sind sie Einzelkämpfer und Individualisten. Die Lebenslust und die Maximierung von Erlebnissen treibt sie an und nicht festgelegte Strukturen und Abläufe. Eine sehr allgemeine Beschreibung auch eurer Generation. Und ich habe aus einem Artikel jetzt einige Punkte rausgeschrieben, die wirklich für euch oder für eure Generation stehen und wirklich von der positiven Seite auch. Zum einen hieß es da, dass ihr ein sehr enges Verhältnis zu den Eltern und der Familie habt. Das hat mich also sehr positiv auch gestimmt. Die meisten wollen ihre Kinder so erziehen, wie ihre Eltern sie erzogen haben. Auch das fand ich schon sehr irgendwie interessant und beeindruckend. Sie wollen heiraten. Die Jugendlichen sind ehrgeizig und pragmatisch. Sie sind weltoffen und tolerant. Ich habe auch einige Zitate jetzt hier mitgebracht. Da heißt es so: Ich möchte etwas machen, worin ich einen Sinn sehe. Das ist mir wichtiger als viel Geld zu verdienen. Deckt sich das so mit dem, was eure Erwartungshaltung ist an den Beruf? Beruf und Freizeit sollen getrennte Lebenswelten sein. Anderes Zitat: Richtig ist, dass die Generation Z andere Dinge inzwischen wichtiger sind als Karriere. Und das sind Familie, Freunde und Freizeit nehmen einen höheren Stellenwert ein. Das sind alle so richtig gute Punkte. Noch ein Zitat: Die junge Generation zeichnet sich durch Internationalität, Vielsprachigkeit, interkulturelle Kompetenzen, Engagement, Offenheit und Sensibilität für Andersdenkende, Ehrgeiz und digitale Fähigkeiten aus. Und dann noch ein Punkt, der mich irgendwie zum Nachdenken so gebracht hat. Da heißt es so: Die Generation Z ist nicht rebellisch. Und dann kommt die Frage, warum auch? Weil eben alles erlaubt ist. Gegen was wollt ihr überhaupt rebellisch sein? So, die Frage, die hat mich schon irgendwie, wie soll ich sagen, angesprochen. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr das teilt, inwiefern ihr auch das Ganze beobachtet, eben in der Schule mit euren Freunden in der Klasse oder beim Studium, ob das wirklich so alles zutrifft. Und mir liegt jetzt noch eine Sache auf dem Herzen, und zwar noch ein Artikel, den ich so kurz euch jetzt vorlesen möchte. Und da hat eine junge Frau geschrieben, sie ist 29 Jahre, der Artikel stammt jetzt vom Januar dieses Jahres, also relativ aktuell. Und sie geht auf einen ganz bestimmten Punkt, eurer Generation auch ein. Und die Überschrift heißt so: Liebe Generation Z, wir müssen über eure Arbeitsmoral sprechen. So, und allein die Überschrift, die hat mich schon irgendwie sehr neugierig gemacht. Und ich möchte jetzt einfach euch so manches vorlesen. Also, sie schreibt: Ich bin 29 Jahre alt und gehöre noch zu der Generation, in der Autoritäten, Hierarchien und Unterordnung eine riesige Rolle gespielt haben. Mit dieser Ja-Sager-Mentalität bin ich aufgewachsen, sei es durch meine eher strenge Erziehung, durch meine konservative Schullaufbahn oder allgemein durch das damalige vorherrschende »Du hast auf Ältere und Erfahrene zu hören« Credo. War alles daran gut und richtig? Auf keinen Fall. Was aber die Arbeitswelt betrifft, konkret die Medienwelt, scheint sich hier ein Konflikt anzubahnen. Vielleicht spricht auch der Neid aus mir, da die jüngere Generation dieses Selbstbewusstsein und den Mut hat, Dinge zu tun, die für uns undenkbar gewesen wären. Und jetzt kommt seinem Chef am ersten Praktikumstag zu widersprechen, sich zu weigern, Aufgaben auszuführen oder nicht einmal daran zu denken, Ausreden zu suchen, warum man eine Deadline verschlafen hat, scheint ganz unbedenklich zu sein. In unserer Redaktion herrschen seit eher flache Hierarchien. Mir fällt aber immer mehr auf, dass die immer jüngeren Nachwuchstalente diese noch mehr ebben wollen. Mit einer kompletten Selbstverständlich versteht sich. Aber in einem Umfeld, in dem es sowieso schon keine von oben herab Mentalität gibt, finde ich das einfach respektlos. Sie meckern darüber, dass ein Termin zu früh ist, weil sie eigentlich ausschlafen wollen. Sie haben eine bessere Idee, wie man ein Thema journalistisch aufgreift, nur ist diese Idee mangels Erfahrung einfach nicht gut. Kritik vertragen sie aber nicht. So habe ich zur Zeit meiner Praktika solche E-Mails verfasst. Sehr geehrter Herr XY, ich verspäte mich heute um 15 Minuten. Die U-Bahn hatte eine Störung. Das kommt nie wieder vor. Entschuldigung, hochachtungsvoll, Alexander Thulei. Jahre später, mittlerweile selbst in einer Führungsposition, bekomme ich von Praktikantinnen Sprachnachrichten mit dem Inhalt: Du, also mir geht's heute nicht so gut, ich bin nicht so gut drauf, ich komme dann später. Meine erste Reaktion: Geht's noch? Sicher nicht. Die Arbeitswelt wandelt sich, und das nicht erst seit gestern. Aber irgendwo habe ich diesen Sprung verpasst. Ich bin in einem Zwiespalt zwischen Respekt, wie ihr das handhabt, und wo bleibt der Respekt uns gegenüber? Diese Selbstverständlichkeit, mit der diese neue Generation in die Arbeitswelt einsteigt, sich ihre Rechte einfordert und Missstände aufzeigt, ist mir neu. Davon können wir uns sicherlich etwas abschauen. Aber wenn jüngere Kollegen nicht mal zum Zoom-Call erscheinen und: Nein, da bin ich gerade essen, oder: Nein, ich muss meinen Hund holen, als komplett selbstverständliche Gründe, und jetzt kommt's, während der Arbeitszeit ansehen, bin ich ehrlich gesagt baff. Die Frage ist nun, was machen wir daraus? Irgendwann werden sie eh nach ihren eigenen Regeln spiegeln. Bis aber die Generation Z die komplette Arbeitswelt übernommen hat, wird sie einige Jahre noch mit uns Millennials und, oh Schreck, sogar mit verbleibenden Boomern kooperieren müssen. Und wir mit ihnen. Wie kriegen wir das also hin? Sollen wir nach der Pfeife der Generation Z tanzen und uns von ihrer Arbeitsmoral abschauen? Sollen wir ihnen stärker klar machen, dass sie sich bitte ein bisschen zurücknehmen sollen und dass sie nicht die wichtigste Schneeflocke auf diesem Planeten sind? Wahrscheinlich nichts davon und beides gleichzeitig. Ich mache einmal den ersten Schritt und frage: Liebe Generation Z, habt ihr eine Idee? Falls ihr mich nach dieser Kritik noch nicht gecancelt habt, versteht sich's. Ein Artikel, der mich irgendwie, wie soll ich sagen, durch die Überschrift angesprochen hat, und ich habe mich wirklich gefragt: Stimmt das, was ich lese? Meine Lieben, wenn ich anschaue, mit welchem Engagement, will ich so sagen, ihr in der Küche mithelft, wie ihr beim Abspülen helft, bei den Tischen, wie auch immer, wie die Dienste auch hier aufgeteilt sind, wo auch jüngere Brüder zum Teil einbezogen werden, Verantwortung übernehmen, dann sehe ich das überhaupt nicht, ja, in dieser Tiefe unter uns. Und da kann man vielleicht sagen: Gott sei Dank, dass es so ist. Die andere Seite ist aber die, und da müssen wir wirklich offen und wirklich nüchtern sein. Wir alle sind eben im Alltag drin, bei unseren Pflichten, Aufgaben, gehen dem Beruf nach. Und ich bin einfach an einer Sache völlig überzeugt, dass wir bewusst oder unbewusst, aber diesen Einflüssen alle ausgesetzt sind. Nicht bloß die Generation Z, sondern auch wir Ältere. Das ist einfach so, und die Frage ist, Wie gehen wir, und das ist ja, glaube ich, sehr deutlich hier in dem Artikel rausgekommen, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Welche Generation wird sich durchsetzen in dem Sinne? So, die Generation Z, sie hat ja noch Vorgesetzte aus anderen Generationen, die ein ganz anderes Verständnis dessen haben. Und wenn die Erwartungen der jungen Menschen aber ganz anders sind, dann wird es automatisch zu Konflikten kommen. Die Frage ist, nach welcher Generation richten wir uns aus? Wer gibt uns hier eine Antwort? Wird jemand nachgeben und sich dann als Verlierer fühlen? Meine Lieben, ich bin so dankbar, dass ich heute Nachmittag also keine neue Weisheit in euch bringen muss, sondern dass wir, und das liegt uns als Brüdern sehr auf dem Herzen, dass wir biblische Prinzipien euch weitergeben möchten, auch fürs praktische Leben. Und das nicht nur bisher in der Theorie, sondern biblische Prinzipien, die funktionieren und die Gott eben hineingelegt hat in sein Wort, die einfach gut für uns auch sind. Und darum wollen wir jetzt mal einsteigen und ich möchte den ersten Gedanken mal so überschreiben. Freude an der Arbeit. Ich möchte uns dazu den, glaube ich, sehr bekannten Vers aus Psalm 90 auch lesen. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir dahin. Das ist mal eine Frage außerhalb des persönlichen Bibelstudiums. Wo habt ihr, bei welchen Gelegenheiten habt ihr diesen Vers mal gehört? Beerdigung. 100 Punkte. Das ist wirklich so ein Vers, den man ganz stark eben mit der Vergänglichkeit des Lebens in Verbindung bringt. Ja, es ist so. Unser Leben, wenn es so 70, 80 Jahre ist, es geht zu Ende und es geht schnell zu Ende. Es ist so. Denn es heißt hier, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir dahin. Und ich habe, muss ich ehrlich sagen, so auch immer den Fokus auf die Vergänglichkeit des Lebens hier in diesem Vers so gesehen. Aber jetzt lasst uns mal das lesen, was unterstrichen ist. Wenn unser Leben köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit. Und das hat mich irgendwie völlig irritiert. Arbeit, köstlich, verbinden wir nicht mit der Köstlichkeit des Lebens vielleicht etwas ganz anderes? Feiern, irgendwie schöne Stunden haben, Gemeinschaft haben, wie auch immer, in Urlaub gehen, wie auch immer. Aber können wir mit dieser Gleichung einstimmen, dass Arbeit gleich köstlich ist? Mose sagt ja hier, wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Arbeit gewesen. Das heißt, wenn etwas in meinem Leben köstlich war, dann war es die Arbeit gewesen. Und die große Frage ist ja, was schließt eigentlich Arbeit ein? Was verstehen wir unter Arbeit? Welche Bedeutung hat die Arbeit in unserem Leben, in meinem persönlichen Leben? Wozu braucht man das überhaupt? Es ist ja irgendwie bemerkenswert und ich möchte einfach, dass ihr jetzt auch gedanklich mitgeht, welche Assoziation wir so mitbringen, aus dem Alltag auch, was wir alles mit Arbeit auch verbinden. Ist es nicht eher so, dass man sagt, ja, okay, von klein auf schon, ne, so, ja, Schule, Kindergarten, oh, jetzt dann Ausbildung, oh, jetzt ist die schönste Zeit des Lebens vorbei, jetzt muss ich arbeiten gehen. Also genieß noch, ja, ein, zwei Jahre, reiß noch mal um die Welt, aber dann wird's hart, oder? Klingt das nicht so unterschwellig durch? Man könnte sich auch so fragen, warum muss man eigentlich die längste Zeit des Lebens eigentlich arbeiten? Man könnte es doch irgendwie anders einrichten, oder? Vielleicht 10 Jahre arbeiten und dann in Rente gehen, oder? Wir können uns auf 15 Jahre einigen. Und ich meine, wir müssen uns ja auch nichts vormachen. Unsere Generation, sie möchte sich gar nicht mit dem Thema Rente beschäftigen, weil in Rente wird man dann irgendwann mit Ü70 irgendwann mal gehen, ne? Weil ja, wir alle älter werden. Wir haben in gewisser Weise eine gewisse Vorstellung, was eigentlich Arbeit bedeutet. Und ich möchte uns jetzt noch mit einer Frage konfrontieren. Ist jetzt die Notwendigkeit der Arbeit, ist es eine Folge des Sündenfalles? Was denkt ihr? Mal so ganz frei aus der Mitte. Ist die Notwendigkeit, dass wir überhaupt arbeiten müssen, ist das die Folge des Sündenfalles? Ja, also ihr könnt ja ganz offen. Nein, okay. Also ich muss ehrlich sagen, mir ist eine Schriftstelle eingefallen. Die blende ich jetzt auch hier ein. 1. Mose 3, Vers 19. Und zwar, als Adam und Eva eben aus dem Garten Eden auch verbannt wurden. So spricht Gott hier: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Das ist mir als erstes eingefallen. So, und jetzt hätte ich eine Erklärung derjenigen, die sagen, dass das nicht so wäre. Hat jemand eine Idee? 1. Mose 2. Genau, da heißt es so: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Sehr gut. Das bedeutet, Adam hatte eine Aufgabe gehabt, auch im Garten Eden. Er musste eben das, was Gott geschaffen hat, danach schauen, sich einfach darum kümmern, es zu bebauen und zu bewahren. Wir könnten uns jetzt hier in die Tiefe reingehen, möchte ich nicht, das ist ein sehr guter Hinweis. Gibt es noch einen Vers, der das Ganze unterstützen würde? Vers 19, 2, 19. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle Tiere auf dem Feld und alle Vögel unter den Himmel und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Denn wie der Mensch die Lebewesen nennen würde, so sollte ihr Name auch sein. Genau, auch diese Schriftstelle habe ich da. Es war eine Riesenaufgabe gewesen. Gott hat eben die Tiere geschaffen, die Vögel. Und er hat nicht einfach selber dann die Namen vergeben, sondern er hat den Menschen in diesen Prozess einbezogen. Und Adam musste jedem einzelnen Tier auch einen Namen geben. Und ich möchte hier wirklich diese grundsätzliche Barriere vielleicht, die wir so haben, dass man sagt, Mensch, die Arbeit, das ist etwas, ja, die Folge des Sündenfalles. Und wenn der Christus kommt, und ich möchte jetzt schon mal gedanklich so weitergehen, wenn uns Christus ja von der Sünde befreit, dann könnte das ja ein Hinweis sein, dass wir gar nicht so arbeiten müssen. Eine nächste Frage. Was macht Gott, nachdem er die Erde geschaffen hat? Ich meine, wir könnten jetzt wieder einige Verse lesen, was Gott alles geschaffen hat, das Universum, Mond, Sonne, die Sterne, die ganze Pflanzenwelt, die Tierwelt. Gott war 6 Tage aktiv am Arbeiten. Und am 7. Tag hat er sich ausgeruht. Und die Frage ist, was macht Gott eigentlich jetzt? Habt ihr da in Gedanken? Und es war sehr gut, genau. Aber das können wir als Abschluss ja dessen nehmen, ja, so nach den 6 Tagen hat er gesagt, ja, das war sehr gut und jetzt ist eben der 7. Tag und jetzt lege ich mich auf die Couch und schaue mal, wie es weitergeht. Können wir das so auslegen oder habt ihr einen anderen Gedanken? Genau. Wir können so sagen, Gott ist immer, immer bei der Arbeit. Schaut mal, von dem Menschen lesen wir, der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Gott hat zuerst alles geschaffen, Voraussetzungen geschaffen, dass der Mensch überhaupt, sage ich mal, auf der Erde leben kann. Und dann hat er den Menschen geschaffen. Und sein eigentliches Ziel war ja von Anfang an, mit Adam und Eva Gemeinschaft auch zu haben. So, dann ist ja der Sündenfall gekommen. Und jetzt können wir sagen, fing die richtige Arbeit erst Gottes mit den Menschen an. Und ich möchte jetzt schon vorweggreifen, und eins sagen, es ist viel leichter, ein Haus zu bauen, es ist viel leichter, ein Auto zu bauen, in irgendwelchen anderen Berufen tätig zu sein, als tatsächlich mit Menschen zusammenarbeiten, sprich für Menschen Verantwortung aufzutragen. Nicht umsonst bekommen diejenigen, die noch, ich sag mal, Personalverantwortung haben, dann einen besonderen Zuschlag. So ist es in der Regel. Weil es ist tatsächlich am schwierigsten, mit den Menschen zu arbeiten. Und es ist noch eins, dass man den Menschen einfach gewisse Vorgaben sagt und so muss es laufen einfach. Und ja, dann bin ich halt eben der Vorgesetzte, ich sag's, wo es lang geht. Aber Gott geht es um etwas ganz, ganz anderes. Er arbeitet an uns in solcher Weise, dass er uns seine Liebe, seine Treue, seine Güte zeigt und uns dann aber die freiwillige Entscheidung überlässt, ob wir es annehmen oder nicht. Aber diese Arbeit mit dem Menschen, der Mensch, der ihn immer wieder ablehnt, der seinen eigenen Wegen nachgeht, der von Gott nichts wissen möchte. Und Gott ist immer wieder dabei, den Menschen nachzugehen. Eine riesengroße Arbeit. Ich habe jetzt bloß diesen Vers hier mitgebracht. Gott will, ja, dass alle Menschen gerettet werden. Dass sie sein sind, das ist sein Gedanke. Und darum, wenn wir überlegen, so wie viele Menschen auf der Erde leben, wie eine Generation geht, wie die andere wieder aufkommt, das ist richtig Arbeit. Nun möchte ich mit euch einfach mal zusammen die Sicht des Menschen auf die Arbeit auch sagen. Also wir haben in dem ersten Punkt gesehen, dass Gott Freude hat. Freude hat an der Arbeit. Es gibt in Apostelgeschichte 20, möchte ich mal so jetzt direkt vorlesen, Apostelgeschichte 20, Vers 35. Könnt mal gerne aufschlagen. Da sagt der Apostel Paulus Folgendes. Oder ab dem 34. Vers. Denn ihr wisst selbst, dass mir diese Hände für meine Bedürfnisse und die meiner Gefährten gedient haben. Und ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen müsse und an die Worte des Herrn Jesus denken, wie er gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Was bedeutet das überhaupt? An die Worte des Herrn Jesus erinnert Apostel Paulus, geben ist seliger denn nehmen. Das bedeutet, und das zeigt eine Charaktereigenschaft Gottes, um anderen Menschen etwas zu geben, bereitet Gott eine große, die größte Freude überhaupt aus. Sich um den Menschen zu kümmern, den Menschen nachzugehen, ihn zur Buße zu leiten, ihm aber im praktischen Leben eine Hilfestellung zu geben. Gott möchte in seinen Eigenschaften uns geben. Und jetzt kommen wir eben zu der Sicht der Menschen auch auf die Arbeit. Wir haben schon ganz kurz das eine, das andere vielleicht gesagt. Was würdet ihr von eurer Seite so einbringen? Was assoziieren wir allgemein mit Arbeit? Ist es negativ, ist es positiv bei uns hinterlegt? Was würdet ihr sagen? Ich fange mal an. Der eine der andere sagt, die Arbeit, das ist eine schwere Last. Also absolut negativ, ja. Man muss jeden Morgen, meine Güte, schon wieder auf die Arbeit, ne? Das ist so schwer. Wenn ich bedenke, wie viele Jahre ich noch arbeiten muss, meine Güte. Okay, was gibt's noch? Arbeit kostet Zeit und die Zeit würdest du wie? Viel, viel anders, viel besser verplanen wahrscheinlich, ne? Okay. Arbeit kostet Zeit. Gut. Der Next. Genau. Man geht zur Arbeit, um nur Geld zu verdienen. Das habe ich auch. So nach dem Motto, es ist einfach eine Lebensnotwendigkeit, ja, um irgendwie durchs Leben durchzukommen. Man muss einfach arbeiten gehen. Was gibt es noch? Okay, das ist positiv besetzt, oder? Gut. Perfekt. Was gibt's noch?
Man lernt was fürs Leben.
Man lernt fürs Leben, sehr gut.
Arbeit ist Stress.
Arbeit ist Stress. Ja, das ist wieder so aus der negativen Ecke. Und das ist nämlich die Aussage von Nico, der weiß, von was er spricht. Arbeit ist vielfach Stress. Okay?
Arbeit kann ja aber auch Erfüllung sein.
Kann? Kann Erfüllung sein, ja. Ich nehme das gerne. Also, wir gehen schon in die positive Ecke und wollen uns selber überzeugen, Arbeit sollte gut sein, oder? Was gibt's noch?
Man lernt viele neue Leute kennen.
Ja, sehr gut. Man lernt viele neue Leute kennen. Das passt auch. Okay, ich werde noch einfach ein paar... Ich habe es eben ja, mehr so von der negativen Seite jetzt mal einiges zusammengetragen. Und das ist wiederum einfach Erfahrung, ja, mit Kollegen, wenn man spricht, wenn man sich eben austauscht, dann ist einfach so diese, wie soll ich sagen, diese Mentalität. Ja, man muss ja schon arbeiten, um eben Geld zu verdienen, wie auch immer. Und Hauptsache, ich bin eben anwesend, denn dafür bekomme ich ja schließlich irgendwie Geld. Aber diese Liebe zur Arbeit habe ich so öfters vermisst. Der andere wird sagen, also ich würde lieber ausruhen als arbeiten, wenn ich eine Alternative hätte. Ja? Also wer würde schon freiwillig sagen, er würde lieber arbeiten gehen, anstatt auszuruhen? Auch das ist so ein Thema, dass man vielfach Ausreden hat, um irgendwie der Arbeit fernzubleiben. Oh, ich muss ja das noch machen, jenes machen und oh, das passt mir überhaupt nicht. So, man macht irgendwie um die Arbeit einen großen Bogen. Oder auch das Thema, dass man nur das tut, was eben sehr sichtbar ist. Kennt ihr so etwas? Also, jetzt ganz, ganz praktisch. Ihr seid, die meisten denken wir noch bei den Eltern, ihr müsst jetzt staubsaugen oder Boden wischen. Okay? Wie gründlich geht ihr tatsächlich hier vor? Sondern auch machen da auch hinter der Tür noch aussaugen oder so, was sichtbar ist. Ne? So, ich habe ja schnell alles gemacht. Man sieht ja ein Ergebnis. Im Allgemeinen, glaube ich, können wir so sagen, dass wir in unserer Gesellschaft diese Mentalität haben, ja, wenn man schon arbeiten muss, dann aber die Arbeit, wo man eben die Hände nicht dreckig machen muss. Okay? Und jetzt mal kurz eine Frage, wen holen wir dann, der seine Hände dreckig machen muss? Da hat auch ein Praktiker gesprochen, der weiß, von was er redet. Aber ich meine, wenn wir in die Gesellschaft reinschauen, meine Lieben, wir wollen hier wirklich, wie soll ich sagen, Tendenzen, Entwicklungen ja sehen. Wer kommt zu uns, um die dreckige Arbeit zu machen? Wer ist es?
Fremdfirma?
Fremdfirma, ja.
Überwiegend Ausländer.
Ja. Also, Leute, wir müssen uns nichts vormachen. Das Thema Flüchtlinge, das Thema Ausländer, man spricht nicht darüber, ja? Aber das sind eben diese Leute, wo wir meinen, sie sollen sich die Hände dreckig machen Das müssen wir doch nicht. Wir haben doch viel andere Möglichkeiten und Gelegenheiten. Wir kommen noch auf das eine, das andere zu sprechen. Man ist eben anwesend bei der Arbeit, aber für die Arbeit an sich interessiert man sich kaum. Man möchte irgendwie ja eben um die Arbeit den Bogen machen, kommt vielleicht auch später. Das ist wieder auch so ein Thema, diese Ausreden. Ich weiß nicht, wer von euch jüngere Geschwister hat. Zumindest möchte ich mal so sagen, wenn wir sagen, auch bei uns, da, Mensch, das und jenes muss jetzt gemacht werden, da ist es, oh, mir tut jetzt das weh oder jenes, oh, also jetzt nicht, ne, so nach dem Motto später. Also man möchte die Arbeit eben auf später rausschieben. Oder was auch sehr, sehr gängig ist, dass man sagt, okay, um die Arbeit komme ich irgendwie nicht rum, aber ich darf doch zuerst ein Videospiel machen, oder? Und dann die Arbeit. Zuerst das Vergnügen und dann die Arbeit, oder? Normalerweise heißt es doch anders. Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen, sagt man. Und das möchte man heutzutage, das merke ich immer wieder, dass man sagt, okay, die Arbeit, sie muss ja gemacht werden, aber man schiebt sie. Und auf einmal merkt man, wenn man einmal, das könnt ihr euch gut merken, wenn man einmal auf diesen Deal reingefallen ist, dann wird man es nie mehr machen. Weil dann ist die Person später, entweder tut was weh oder ist zu müde oder sonst wie oder kann die Arbeit eben nicht machen. Und das bedeutet diese Entwicklung, ja, dass man einfach vor der Arbeit irgendwie grundsätzlich ausweichen möchte. Oder auch so ein Phänomen, man ist dabei, es gibt etwas zu tun, aber man packt da an, wo es vielleicht leichter ist. So, ich war ja dabei, habe auch was gemacht und so, aber sich richtig mal unter die Last der Arbeit zu stellen, möchte man doch sehr gerne weichen. Und das ist auch so ein Punkt, der mir besonders auf dem Herzen liegt. Und das ist nicht nur, ich hoffe, dass ihr mich richtig versteht, das ist nicht eine Not, sagen wir, eurer Generation, das beobachtet man schon seit vielen Jahren, dass Menschen, die sehr gut ausgebildet sind, die studiert haben, die dann in die Betriebe kommen und die sehr gut die Theorie wissen und dann das Ganze aber in der Praxis anwenden, da wird schwierig. Und wisst ihr nicht, das ist ja das Problem, dass man sagt, okay, ich habe noch keine Praxiserfahrung, sondern man meint es ja besser zu wissen wie die anderen und tritt noch hier und da einfach belehrend auf. Ich möchte euch noch eine Frage stellen. Würdest du zur Arbeit gehen, wenn du anderweitig ein ausreichendes Einkommen hättest? So, wir stellen uns die Situation vor, ihr habt wirklich laufende Zahlungen. Stell mal vor, reicher Opa, Oma, Eltern, wie auch immer. Das Geld kommt regelmäßig, das ist gar kein Thema. Ihr habt eine Wohnung, ihr habt eine Möglichkeit zu leben. Ihr könnt ganz frei eure Urlaube einplanen, euch leisten, was ihr eben braucht. Und dann ist die Frage, wie würden wir jetzt aus dieser Position entscheiden? Würden wir arbeiten gehen oder nicht? Okay, Teilzeit, ja, ist auch ein Gedanke. Ja, genau, dass man eine gewisse Struktur des Tages hat. Sehr gut. Was gibt es noch?
Ich würde viele verschiedene Jobs ausprobieren.
Auch ein sehr interessanter Gedanke, ja.
Eine Zeit lang nichts machen und dann irgendwann merkt man, dass man sich nutzlos fühlt.
Oh, sehr guter Gedanke. Ich muss mal kurz eingehen auf das Thema. Ich habe mal vor längerer Zeit ein Buch gelesen, das ist so eine asiatische Weisheit. Und da schreibt einer so, dass man bis 27 Jahre sollte man 40 Berufe ausprobiert haben. Okay? Bis 27, 40 Berufe ausprobiert haben, um dann sozusagen wissen, was man tatsächlich macht. Okay, das ist menschliche Weisheit, aber da steckt schon etwas auch dran. Da steckt schon etwas dran. Und dann das Thema, dass man, ja, wenn man nur zu Hause ist, bloß Urlaub, Spaß, Ausflüge macht, es kann sein, dass man sich dann nutzlos fühlt. Und da kommen wir genau zu dem Punkt. Manche haben die Einstellung zur Arbeit, Matthäus 20, Vers 6, und ich greife es wirklich aus dem Kontext heraus. Da heißt es so, als er aber um die 11. Stunde ausging, fand der andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Was bedeutet eigentlich untätig? Ohne Beschäftigung? Müßiggang könnte das sein? Ohne Nutzen zu bringen? Das ist, glaube ich, auch so eine gute Definition. Man ist eben arbeitslos, man arbeitet nicht und ist eben untätig auch. Und wir wissen jetzt, in diesem Gleichnis war das ja ganz anders. Da waren die Menschen, die willig waren zu arbeiten, aber die haben den Arbeitgeber nicht gefunden. Und trotzdem kommt hier die Frage, warum steht ihr eigentlich untätig da? Und hier nochmal so eine Frage, ist es nicht eher so dieser Gedanke, dass man, wenn man das gegenüberstellt, ja, Arbeit oder arbeiten zu gehen oder untätig zu sein, dass man viel lieber doch das Untätigsein wählt. Eben chillen, ausruhen, so Arbeit, ja, aber dann vielleicht irgendwann mal später. Und wir können eigentlich von zwei Extremen ausgehen. Das beobachtet man so im Allgemeinen. Entweder sieht der Mensch die Arbeit als wirklich eine, in dem Sinne, schwere Last an, also absolut negativ. Ja, und er möchte irgendwie ausweichen der Arbeit. Und dann gibt es das andere Extrem. Und zwar Menschen, die sich in die Arbeit reinstürzen. Sprich, die, wie man so bildlich sagt, Tag und Nacht arbeiten. Für sie ist die Arbeit die Erfüllung des Lebens. Und die Frage ist, was ist richtig? Und wir können eins sagen, wir werden jetzt noch gleich zu dem einen, dem anderen kommen, dass Gott definitiv den Menschen geschaffen hat, möchte ich so sagen, Gott hat den Arbeiter geschaffen. Okay? Und Gott hat aber auch die Arbeit geschaffen. Und jetzt ist meine Frage, was hat sich eigentlich durch den Sündenfall verändert? Der Arbeiter oder die Arbeit? Oder beides? Was meint ihr? Was hat sich durch den Sündenfall, die Einstellung, was hat sich verändert? Hat sich die Arbeit verändert? Man macht vielleicht eine andere Tätigkeit, aber eigentlich hat sich der Arbeiter verändert. Der Arbeiter, der einfach eine falsche Einstellung zur Arbeit hat. Wir haben ja gesehen, dass schon im Garten Eden Adam gearbeitet hat. Und er musste weiterhin auch arbeiten. Aber die Einstellung zur Arbeit, sie hat sich verändert. Und wisst ihr, Gott möchte den Arbeiter, Gott möchte dich und Gott möchte mich in dieser Hinsicht verändern. Lasst uns mal hier 2. Thessalonicher 3 aufschlagen und einige Verse einfach lesen. 2. Thessalonicher 3 ab dem 6. Vers. Wir gebieten euch, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zu Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Rat nicht gehorcht, dann kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Eine sehr klare Schriftstelle, sehr klare Verse, die Apostel Paulus auch weitergibt. Wenn jemand nicht arbeiten will, und das müssen wir uns mal jetzt wirklich vorstellen, der soll gar nicht essen. Und er sagt auch hier sehr klar von Menschen, die eben um die Arbeit ja, irgendwie einen Bogen machen, man soll sehr klar und deutlich auch mit ihnen sprechen, sie ermahnen, zurechtweisen, aber eben nicht als einen Feind betrachten, sondern eben wie auf einen Bruder auch zugehen. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz mit euch Jesus Christus anschauen. Wir wissen doch alle, dass Jesus Christus ja als kleines Kind hier zur Erde gekommen ist. Es ist aufgewachsen mit anderen auch Kindern. Er war der Älteste gewesen. Dann haben wir eine Stelle, wo die Eltern mit Jesus hier in Jerusalem sind. Und ich blende hier jetzt Lukas 2 ab Vers 51 ein, wo die Eltern, Maria und Josef, Jesus auch suchen, wie sie ihn finden. Und dann heißt es so interessant, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, an Alter, an Gnade bei Gott und den Menschen. So, Jesus war ein ganz normales Kind gewesen. Mit einer Besonderheit, mit Sicherheit, was nicht nur der Mutter aufgefallen ist, sondern ich glaube auch anderen Menschen. Es war schon etwas Besonderes an ihm, dass er eine gewisse Weisheit hatte. Aber wir sehen hier eine Entwicklung. Ja, es war ein Kind und es wurde älter. Es nahm zu an Weisheit, an Alter und Gnade. So, und dieses Kind Jesus, es wird jugendlicher. Welchen Beruf hat Jesus dann gelernt? Zimmermann. Okay. Wisst ihr, wie lange er den Beruf ausgeübt hat? Ja. Wir haben keine direkten Hinweise in dem Sinne und doch können wir eigentlich davon ausgehen, dass Jesus den Hinweis haben wir, dass er als Zimmermann gearbeitet hat, aber wie lange jetzt nicht. Aber der Herr Jesus, er ist mit 30 Jahren, ist er dann in die geistliche Arbeit auch eingestiegen. Und die Frage, die für uns, wir sind jetzt junge Menschen hier, wie hat Jesus eben als Jugendlicher, ja, den Beruf erlernt und bis 30 Jahre auch gearbeitet? Und mir ist bloß eins in den Sinn gekommen, schaut mal, wir haben später so Hinweise, dass seine Brüder an ihn nicht geglaubt haben. Warum haben sie an ihn nicht geglaubt? Man hat an ihm nicht gesehen, dass er eben ein besonderer Gelehrter wäre, dass er Rabbi wäre, dass er irgendein Prophet wäre. Es war schon ein besonderer Mensch gewesen, aber seine Zeit der geistlichen Arbeit war noch nicht da. Und doch können wir, wenn wir uns jetzt fragen würden, was meint ihr, wie hat Jesus seine Arbeit ausgeführt? Das Interessante ist, dass wir, als er ja, kurz vor seinem Tod steht und man sucht nach irgendwelchen Hinweisen, um ihn anzuklagen. Okay? Hätte man nicht aus diesem Bereich auch etwas finden können? Schließlich war es doch so, dass Menschen eben den Auftrag hatten, ja, sie kamen zu dem Zimmermann Jesus, haben gesagt, so, das machen, ich brauche einen Tisch, ich brauche einen Schrank und so weiter und so fort. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass Jesus seine Arbeit irgendwie unordentlich gemacht hätte. Oberflächlich, irgendwie schnell zusammengezimmert. Sondern ich glaube, dass er, wenn er etwas gemacht hat, dann hat er es richtig gemacht. Um das Ganze abzukürzen, ich kann mir vorstellen, dass, und man hat an ihm ja keine einzige Sünde gefunden, dass er absolut ehrlich war in seiner Arbeit, dass er treu war. Er war verantwortungsvoll, er war gerecht in allem gewesen, er war freigebig gewesen. Man konnte sich auf ihn verlassen und mit Sicherheit hat er auch anderen Menschen geholfen. Und damit, meine Lieben, hat er seinen Vater im Himmel geehrt. Jetzt möchte ich nur einige wenige Bibelstellen uns noch mitgeben. Kolosser 3, Vers 23, da heißt es so, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Meine Lieben, wir müssen uns die Bedeutung dieser Worte wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Und das bedeutet ja, etwas von Herzen zu tun, mit Liebe zu tun. Und dann noch sehr interessant, so zu tun, als ob der Herr Jesus unser Auftraggeber ist. So zu tun, nicht um im Prinzip den Menschen zu gefallen, sondern als für den Herrn. Andere Schriftstelle, Titus 2, Verse 9 und 10. Die Knechte ermahnen, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Das ist auch ein sehr besonderer Gedanke, dass wir durch unsere Arbeit sollen wir Gott die Ehre geben. Unsere Arbeit soll dazu gereichen, dass Gott verehrt wird. Und jetzt möchte ich schon zusammenfassen. Die biblische Sicht auf die Arbeit. Der Mensch soll in der Ausführung seiner Arbeit, soll er eine Freude, eine innere Erfüllung haben. Das ist der Gedanke Gottes. Das soll keine Last für uns sein, sondern dass wir wissen, alles, was wir tun, das sollen wir ja von Herzen tun. Und meine Lieben, wie ist es, wenn wir es wirklich in dieser Herzenshaltung tun? Dann wird es immer so sein, dass wir zu dem zweiten Punkt kommen, dass die Arbeit, es wird ein Segen, es wird ein Nutzen anderen Menschen bringen. Das kann gar nicht anders sein. Und die Folge dessen wird sein, dass durch unsere Arbeit Gott geehrt wird. Und wir können so sagen, für uns persönlich, wir haben hier eine Dreiteilung, für uns persönlich soll die Arbeit eine Freude, eine Erfüllung sein. Für unsere Mitmenschen soll durch meine Arbeit ein Nutzen, ein Segen entstehen und Gott im Himmel, der soll geehrt werden. Und meine Lieben, jetzt werde ich praktisch hier. Es ist einfach, wenn wir mit Menschen vielleicht arbeiten, ja, wo wir an den Menschen etwas tun und dass wir auch dieses Feedback bekommen. Ein Dankeschön, ein Lächeln, das baut uns wieder auf. Aber wenn ihr angenommen eine Ausbildung habt oder im Beruf steht, wo ihr ja eben kaufmännisch unterwegs seid und ja, gewisse Projekte bearbeiten müsst, irgendwie gefühlt, ein Papierchen von der linken Tischkante auf die rechte, bloß dreht, dann wird es schon schwierig irgendwie, in der Arbeit wirklich diesen Nutzen zu sehen. Und ich möchte euch wirklich, meine Lieben, insofern hier helfen, und das ist eine innere Herzenshaltung. Wir haben in der Regel den Konsumenten unserer Produkte nicht direkt vor Augen. Wir machen viele Teilschritte in unseren Betrieben. Ja? Ihr macht etwas, eine kleine Arbeit, und der Nächste macht etwas weiter und so ergänzt sich das Ganze zu einem Produkt. Und erst der Verbraucher, er sagt, wow, das habe ich schon lange gesucht. Da habe ich so eine Freude, jetzt auch vielleicht viel Geld auszugeben. Genau das brauche ich. Das merkt ihr aber, die ihr im Klein-Klein des Alltags seid, überhaupt nicht. Und darum müssen wir diese Sichtweise einfach ändern. Auch wenn wir kleine, unscheinbare Aufgaben haben, so sagt uns Gott das Wort, wir sollen sie so tun als dem Herrn. Und wirklich mit dieser Überzeugung, wir dienen mit unserer Dienstleistung, vielleicht mit meiner Arbeit, auch anderen Menschen. Und ich möchte jetzt als letztes dieses Zitat euch mitgeben. Das habe ich gehört. Das fasst eigentlich das, was jetzt schon gesagt wurde, eigentlich nur zusammen. Da hat jemand so gesagt, meine Lebensaufgabe besteht darin, in allen Bereichen meines Lebens alles zu nutzen, was mir zur Verfügung steht. Und jetzt kommt's. Zum Wohle der anderen und zur Verherrlichung Gottes. Es ist nichts anderes, was ich in der vorletzten Folie eigentlich hatte. Meine Lieben, wenn wir diese Sicht auf die Arbeit bekommen, dass wir eine Lebensaufgabe darin sehen, nicht nur einseitig, nicht nur teilweise, sondern das ganze Leben. Alles, was Gott mir zur Verfügung gegeben hat, meine Gaben, meine Ressourcen, meine Bildung, alles dazu einzusetzen, zum Wohle der Menschen und zur Verherrlichung Gottes. Und ich möchte jetzt gedanklich einen Schritt zurückgehen. Der eine, der andere unter uns, ja, sie arbeiten schon, da können wir es direkt anwenden. Aber viele unter euch sind vielleicht ja, in der Schule noch zum Ende, haben vielleicht gewisse Abschlüsse, haben jetzt vielleicht einen Abschluss gemacht oder werden nächstes Jahr die Schule fertig machen. Das heißt, ihr müsst euch bewerben. Welchen Beruf sollt ihr wählen? Was sollt ihr überhaupt machen? Und ich möchte diese Gedanken euch als Gebet mitgeben. Wählt keinen Beruf, wo ihr viel Geld verdient. Das ist nicht das Kriterium. Die biblische Sicht der Arbeit bedeutet, so einen Beruf zu wählen, der nützlich ist für andere Menschen und der zur Ehre Gottes gereicht. Und meine Lieben, das müssen wir im Gebet vorbereiten, dass Gott es uns zeigt, dass er auch unsere Gaben uns offenbart. Und da möchte ich euch wieder ermutigen, im Hinblick bloß auf diese Aussage in diesem Buch, nützt auch mal die Ferien oder wie auch immer und probiert doch einfach ein paar Berufe auch praktisch aus. Macht Ferienjobs. Es geht nicht darum, dass ihr nur Geld verdient, sondern ihr sammelt Erfahrung. Und ihr merkt schon, ja, das eine liegt mir vielleicht eher, das andere vielleicht weniger. Und wenn ihr das Ganze im Gebet begleitet, ich bin überzeugt, dass Gott euch helfen wird, dass er euch auch da, ja, ich sag mal, zubereitet. Zubereitet. Und meine Lieben, wir wissen noch gar nicht vielleicht, welche Gedanken Gott mit uns hat. Wir werden vielleicht einen ganz praktischen Beruf lernen. Und Gott kann es später nicht nur allgemein zum Wohl der Menschen gebrauchen, sondern er kann es sehr gut in der Arbeit seines Reiches gebrauchen. Das ist das Ziel Gottes. Und ihr stellt heute, jetzt sozusagen, die Weichen auch dafür. Darum nehmt bitte auch diese Gedanken als Gebet mit, dass Gott euch so eine Aufgabe, einen Beruf gibt, wo ihr eine innere Erfüllung, eine Freude habt, dass ihr gerne zur Arbeit geht, dass ihr den anderen Menschen zum Nutzen, zum Segen seid und dass in allem Gott geehrt wird. Amen.